ARD. Radio 1. Hörbar Brust.
Natürlich hat das Buch bei mir Wunden aufgerissen. Und ich musste zurück zu diesen Orten und Geschehnissen, wo alles passiert ist, mit meinem Kopf und mit meinem Herzen. Und das hat mich sehr viel Kraft gekostet. Und das hat mich psychisch und auch körperlich an meine Grenzen gebracht.
Glaube ich. Radio 1, die Hörbarust, herzlich willkommen. Wie schön, dass Sie eingeschaltet haben oder dass Sie dieses Gespräch als Podcast streamen. Jede Woche habe ich das Vergnügen, dass mir eine interessante Person gegenüber sitzt, die sich die Mühe gemacht hat, 8 Songs aus ihrem Leben rauszusuchen. Und diese Songs hören wir uns nach und nach an und schlendern dabei ganz biografisch durch das Leben meines Gastes. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Brust.
Mensch, du gehörst doch auf die Bühne. Einige sehr erfolgreiche Künstlerinnen oder Künstler brauchten irgendwann mal von außen eine kleine Ermutigung, um ihrem Talent nachzugehen und sich etwas zuzutrauen. Wer unseren heutigen Gast auf den Bühnen großer Konzerthallen sieht, dem dürfte sofort klar sein, darauf wird Jennifer Weist 100 Pro auch von alleine gekommen sein. Hier hätte sich eher die Frage gestellt, wer oder was diese außergewöhnliche Sängerin überhaupt davon hätte abhalten können, seit so vielen Jahren mit der immer gleichen Leidenschaft und Kraft zu performen. Jennifer kommt 1986 in Wolgast zur Welt und lebt die ersten 19 Jahre auf der Ostseeinsel Usedom. Mit der Schulband No Fame geht's im Grunde los. 2007 wird sie Frontfrau der Band Jennifer Rostock, die sich seit 2018 in einem Dornröschenschlaf befindet. Kreative Pause oder Auflösung, wir wissen es gerade nicht. Gerne jongliert Frau Weist 1000 Bälle parallel zueinander in der Luft, weil es ihr Leben spannender macht. Ein Klamottenlabel beispielsweise oder Erfindungen oder ganz aktuell eine ungeschönte Biografie mit dem Titel Nackt. Aber den größten Platz nimmt wahrscheinlich Geneva ein. Denn seit 2021 ist sie als Solokünstlerin unterwegs. Das passt ideal, denn viel mehr Leute hätten wir in dieses kleine Studio hier auch gar nicht reinbekommen.
Herzlich willkommen mit offenem Mikrofon.
Hallöchen, ich grüße dich und deine sexy Stimme. Ja, wirklich.
Okay, das geht gut los. Dann wäre ja, wenn du so viele Bälle in meiner Luft hast und so viele Projekte und so viel ausprobierst, dann wäre es ja wahrscheinlich auch eine riesengroße Herausforderung und ein super Projekt, mal gar nichts zu tun.
Och, mal gar nichts.
Könntest du nicht, ne?
Also das finde ich irgendwie ein bisschen langweilig. Ich liebe das ja, Künstlerin zu sein. Es ist so schön, gerade diese Abwechslung, die man dann hat, weil ich in alle Bereiche der Kunst mal eintauchen kann. Ich habe ja auch wirklich jetzt abseits von der Musik zum Beispiel letztes Jahr auch Kunst verkauft. Also ich habe gemalt.
Ah, wirklich?
Ja, ich habe gemalt. Meine erste Kollektion hieß Angry Woman. Habe ich eine Vernissage auch dazu gemacht. Also ja, ich habe noch mehr gemacht, als ihr in dem Trailer gesagt habt. Und ich liebe das. Kunst ist so facettenreich und ich kann jeden Tag was anderes tun und deswegen möchte ich gar nicht nichts tun.
Nein, es geht auch nicht darum, dass ich dir das raten will. Ich glaube, unsere Welt wäre dann auch ein großes Stück ärmer, wie in so vielen, auf so vielen Ebenen, wie ich gerade lerne. Die Frage ist, würdest du es aushalten, eine Weile dieses kreative Ventil nicht zu haben? Also ich weiß, dass du, damit springen wir jetzt chronologisch so ein bisschen im Zickzack, aber korrigier mich gerne, nachdem die Band in diesen Schlaf gefallen ist, sagen wir es mal so, dann war da noch Corona. Also ich glaube, es gab so eine Zwischenzeit, in der du jedenfalls nicht Musik gemacht hast.
In der ich nicht Musik gemacht habe, aber sehr, sehr viele andere Sachen. Da habe ich mich ja zum Beispiel um mein Modelabel gekümmert. Und da war einfach sehr viel, was man von außen nicht gesehen hat oder was ich nicht nach außen getragen habe. Aber ja, ich kann mal zwischendurch Urlaub machen. Ich werde dieses Jahr zum Beispiel auch nach meiner Lese- und Akustiktour jetzt mal 6 Wochen wirklich gar nichts tun.
Das ist viel. So also gar nichts tun. Wirst du wirklich?
Nee.
Nein.
Nee, nicht wirklich. Natürlich werde ich da schon zum Beispiel meine zweite Single planen, jetzt vom Album.
Und weißt du, was ja noch ansteht? Also das darf man noch nicht vergessen, wir haben eben kurz schon beim Café darüber gesprochen. Social Media muss ja weitergehen.
Ja,
also das eine ist, das mag jetzt für Leute, die keinen aktiven Account haben im Sinne von, dass sie selbst Inhalte online stellen, mag das komisch klingen, wenn man das so formuliert. Aber letztendlich ist das, was du tust und dein Kanal, nehmen wir jetzt mal den Insta-Kanal, ist, ich weiß nicht, ob er mit existenziell ist, aber es ist deine Bühne. Es ist deine Verbindung zu Fans, zu Followerinnen, Followern. Du kannst auf die Art und Weise kundtun, wenn was Neues da ist. Und das macht sich schon bemerkbar, nur will dieses kleine Monster auch gefüttert werden.
Ja.
Das kann man auslagern. Das tun sehr, 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 sehr viele Leute. Und
aber
dann
das kostet auch Geld.
Es kostet Geld, aber es kostet auch wahrscheinlich Nerven. Du müsstest jemanden finden. Und
ich weiß nicht, wie das gehen soll. Nee, ich sage es dir ganz ehrlich. Also natürlich gibt es Agenturen und Einzelleute, die sowas machen. Ja, aber wie soll das gehen? Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass jemand mir Ideen reingibt. Aber das sind ja dann halt auch so vielleicht Trends, die auf mich gemünzt werden müssen. Da fängt es schon mal an. Es muss mich also jemand richtig gut kennen. So, dann bin ich in sehr vielen Sachen sehr involviert und habe einen Taste. Also es gibt einen Geschmack, den ich habe, der getroffen werden muss. Wenn jemand zum Beispiel jetzt Sachen für mich schneidet, weiß ich 100%, ich kenne das von Musikvideos. Ich kriege das dann und denke, nee. So, und dann beschäftige ich mich so viel damit, da hätte ich es doch in der Zeit schon selber schneiden können. Das ist doch Blödsinn.
Ja, das hat auch was damit zu tun, dass du einfach genau weißt, was du willst und wie du das willst.
Richtig.
Und
ich glaube, viele wissen das nicht. Ich glaube auch, dass viele KünstlerInnen oder Bands darauf vertrauen, dass sie mit anderen Kreativen zusammenarbeiten. Aber ich
fahren sie auch besser damit.
Das ist
im
auch
Übrigen,
okay.
Ne?
Das ist auch total in Ordnung. Na klar, ich arbeite sehr konzeptionell, was für mich heißt, dass oben drüber immer, es gibt eine Überschrift und darunter bewegt sich alles. Und deswegen habe ich auch ganz oft eine Idee von Sachen, die ich machen möchte. Und die setze ich dann einfach selber um. Und das funktioniert für mich gerade auch in den letzten Monaten sehr, sehr gut. Ich fahre sehr gut damit und deswegen mache ich das auch weiter. Aber es ist eine Arbeit. Aber ich glaube, viele unterschätzen Social Media von außen, wie viel Arbeit das ist, wie viel Arbeit man da reinstecken muss. Und dass ich keine Influencerin bin, sondern Musikerin. Ja, und Künstlerin. Und eigentlich möchte ich all meine kreative Energie dort reinfließen lassen, aber ich muss davon was abzwacken, weil ich Social Media machen muss. Ja, das ist wichtig. Das ist wichtig für meinen Kanal, um mit den Leuten irgendwie in Verbindung zu bleiben. Aber es ist auch natürlich wichtig, weil es sich überträgt auf meine monatlichen HörerInnen, zum Beispiel auf Streaming-Plattformen. Ja, also geht leider nicht anders. Ich muss es tun.
Eigentlich wollte ich das Gespräch ganz anders beginnen.
So ist das manchmal, ne?
So ist das. Da rennt es los und man kann es gar nicht mehr einfangen. Was ist denn da los? Ich wollte dich fragen, ob du abergläubisch warst. Hast du einen Glücksbringer, den du keinesfalls verlieren darfst?
Auf gar keinen Fall.
Es gibt nichts, wo du sagst, wenn das wegkommt, dann hast du Pech.
Nee, sowas kann ich.
Das
ich
ging
bin gar nicht,
interessant.
Ich bin gar nicht so, dass ich an so Sachen glaube oder irgendwie einen Stein habe oder irgendeine Kette oder ne, das muss dabei sein, weil oder das muss ich tragen. Gar nichts.
Aber du hast dafür Schmuck und zwar einen kleinen Schlüssel, der ist ungefähr, er hat ein bisschen die von weitem und ohne Brille die Konturen Afrikas. Also er könnte auch ein guter Fahrradschlossschlüssel sein.
Ja.
Ist er der Schlüssel zu deinem Herzen? Er hängt dir als Ohrring am linken Ohr.
Ich wollte einen Schlüssel und ein Schloss. Ich habe heute nur auf der anderen Seite nicht das Schloss, sondern einen Angelhaken. Ich trage jeden Tag andere Ohrringe.
Ist das ein echter Schlüssel? Also der passt zu gar nichts,
nein,
außer zu deinem Ohr und deinem Style.
Ja, genau. Ist kein echter Schlüssel. Ich finde es einfach nur, sieht gut aus.
Ja, und er...
Viele Sachen haben für mich keine Bedeutung, ehrlich gesagt.
Das muss, wir lernen uns heute
so bedeutungsschwanger
erst kennen. Du musst mir nachsehen, wenn ich da die falschen Fragen
frag
stelle.
Frag alles, nein, es gibt keine falschen Fragen.
Gut, okay. Dann fangen wir mal an mit der Musik. Lady Gaga habe ich jetzt an den Anfang gesetzt. Abracadabra.
Ja.
Warum dieses Lied?
Also Lady Gaga tut sehr, sehr viel als Musikerin für marginalisierte Menschen. Sie steht für die Rechte der LGBTQI+-Community. Sie spricht sich immer wieder dafür aus, dass alle die gleichen Rechte haben müssen. Und das ist in ihrer Position nicht selbstverständlich. Es gibt sehr, sehr viele große KünstlerInnen und Bands, die gar nicht politisch sind und nicht gesellschaftskritisch, weil das einfach immer besser ist, das nicht zu tun. Ich merke das ja auch bei mir. Wer nichts sagt, der kriegt auch kein Feedback. Da kann man sich immer eigentlich ganz schön rausmogeln, weil diejenigen, die was sagen, die kriegen dann den ganzen Shit eigentlich ab. Und man stellt sich da immer, in den Sturm. Auf jeden Fall, wenn man solche Themen anspricht. Und deswegen, ich finde es gut, dass sie mit ihrer Reichweite das tut. Immer wieder und über Jahre hinweg. Und deswegen respektiere ich sie sehr als Künstlerin.
Und sie hat ein unfassbar großes Talent. Also sie hat eine unglaublich gute Stimme.
Also das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja, ja, die Stimme ist toll, wie sie sich inszeniert, dass Mode bei ihr dazugehört. Ihre ganzen Videos.
Und als Schauspielerin, also das ist
Wahnsinn.
Schon echt ein Ausnahme.
Also wirklich, auch als sie dieses, nicht Country-Album, aber dieses, doch war es ein Country-Album?
Das wollte ich dir übrigens sagen, das habe ich vergessen. Ja. Ich finde, du solltest ein Country-Album machen.
Ja, könnte ich auch, könnte ich mir gut für mich vorstellen.
Könnte ich mir auch gut für dich vorstellen.
Ja, ich mag das auch, dieses Give me a million reasons von ihr, das ist so schön.
Oh.
Das passt
kannst
auch so
du noch
toll
zwei,
zu
drei, bitte noch ein bisschen mehr.
I fell down to pray. Das lassen wir jetzt lieber.
Oh, schade. Lady Gaga. Radio 1, die Hörbarust. Zu Gast ist heute die Sängerin und Unternehmerin und Tausendsasser Jennifer Weist. Du hast ein Buch geschrieben, das ist, dafür, dass du noch verhältnismäßig jung bist, eine vorgezogene Biografie, die aber raus musste wie der Korken aus der Flasche, hat man so das Gefühl. Ja. Gar nicht so, wenn man mit dem Buch beginnt. Es ist ein Buch, das ich vielen Menschen ans Herz legen möchte. Zwischendurch muss man es aus der Hand legen und dann müssen sich die Gedanken und das, was man da gerade gelesen hat, erstmal so ein bisschen setzen wie dieses Espresso-Pulver in diesen Drückkannen, habe ich
ja,
so das Gefühl.
Das stimmt.
Auf das Buch können wir etwas später eingehen, wenn es dir recht ist. Das kommt in 2-3 Tagen kommt das raus, ja?
Der 13. Mai, genau.
Nur das erklärt, warum ich bestimmte biografische Daten vielleicht von dir habe, die man normalerweise sonst in normalen ja, Interviews vielleicht nicht preisgeben würde oder so. Aber steigen wir doch da mal ein, wo es losgeht für dich. 1985, noch nicht ganz. Also deine Eltern heiraten, trotz eigentlich schlechter Vorzeichen. Was passiert da? Was vielleicht eine Red Flag hätte sein können.
Ja, also ich glaube, meine Eltern wollten zusammen heiraten mit den Eltern von meinem Vater. Und die haben aber auch schon, wollten das zweite Mal, glaube ich, heiraten. Und dann stirbt der Vater. Und dann wird es keine Doppelhochzeit. Das ist das erste Vorzeichen. Und dann kommt meine Mutter noch kurz vorher ins Krankenhaus. Das ist das zweite Vorzeichen. Und das schreibe ich auch in meinem Buch. Ich hätte meiner Mutter damals gesagt, renn, Baby, wenn ich eine Freundin von ihr gewesen wäre. Aber ja, sie haben geheiratet. Das Ganze hat, glaube ich, gehalten, bis ich 5 Jahre alt war. Mein Vater hat meine Mutter mehrfach betrogen, unter anderem dann auch mit ihrer besten Freundin. Und meine Mutter hat sich dann von meinem Vater getrennt. Dann habe ich ihn noch 3-mal gesehen in meinem ganzen Leben und danach nie wieder.
Und du hast auch nicht proaktiv gesucht?
Ich glaube nicht, dass Kinder das tun sollten oder dafür verantwortlich sind, sagen wir es mal so.
Nö, das, ich würde es gar nicht pauschal sagen. Ich würde sagen, dass sich das jeder Mensch aussuchen kann.
Total.
Und dann muss man wissen, wo man steht, ob man einen anderen Menschen noch mal reinlassen will ins Leben oder ob man auch vielleicht dann durch ist damit und
also
denkt.
Sein Verhalten ist ja wirklich nicht so gewesen, dass ich mir irgendwas von ihm anhören möchte. Also gerade als ich dann auch 18, 19 war und das alles so ein bisschen aufgearbeitet und realisiert habe und ja auch von meiner Mutter wusste, was da eben alles passiert ist, muss ich sagen, dass ich mir überhaupt nichts von dem anhören möchte, weil er konnte nichts sagen, was das Ganze besser macht. Er hat auch nie Unterhalt gezahlt, ganz im Gegenteil. Er hat immer dafür gesorgt, dass er keinen Unterhalt zahlen muss und hat alles dafür getan, dass er da kein Geld hier in diese Richtung schieben muss. Wir haben als Familie sehr viel durchmachen müssen, weil er sich dazu entschieden hat, eben so zu handeln, wie er gehandelt hat. Und dieser Mensch ist mir wirklich vollkommen Bockwurst. Der hat ja gar nicht in meinem Leben stattgefunden. Ich kenne den ja nicht. Das Einzige, was wir teilen, ist das Blut. Aber das war es auch. Und ich bin kein Freund, keine Freundin davon, jetzt zu sagen, aber Familie.
Nein.
Gar nicht.
Ich finde auch nicht, dass man nicht schlecht über Tote reden sollte, zum Beispiel.
Auch,
wenn
da bin ich auch kein Fan
Menschen
von
zu Lebzeiten Arschlöcher waren, ja, dann sollte man das unbedingt benennen. Und dann muss man auch nicht nach dem Tod so tun,
richtig,
als wäre es nicht so gewesen.
Richtig. Also ich würde ihn auch nicht besuchen, wenn er auf dem Sterbebett liegen würde und und ich würde auch sein Grab nicht besuchen.
Und das finde ich, wahrscheinlich würde ich mich genauso verhalten. Also das, was ich jetzt sage, ist auch wertneutral. Hoffentlich kommt es auch so rüber. Ich könnte verstehen, wenn Menschen sagen, es lässt mir keine Ruhe. Ja, ich kriege, ich kann diese Leitung nicht durchschneiden, bevor ich ihm bestimmte Dinge ins Gesicht schreie oder mir ein paar Tränen abhole und mich dann umdrehe und gehe. Also so, du hast ja, es gab ja mal eine Zusammenkunft, glaube ich, in dieser Diskothek, wo er dann vor deinen Augen.
Ich war schon 18.
Okay, ne? Ja, genau. Ich wollte nur sagen, ich kann auch verstehen, wenn es einem keine Ruhe lässt und
total.
Man anders damit.
Absolut.
Was nur schade ist, dass manche Menschen, egal, es müssen jetzt nicht nur die Töchter mit ihren Vätern sein, es gibt es ja in unterschiedlichsten Konstellationen, dass sie eben nicht zur Ruhe kommen, dass man auch als erwachsener Mensch, aus welchen Gründen auch immer, also egal, was da passiert ist in den Familien, an sich beobachten kann, dass man so auf der Suche ist, immer noch nach der Liebe und der Anerkennung der Eltern.
Ja, ich nicht.
Das ist gut.
Nee, auf jeden Fall. Also, ja, das, ich habe da auch schon so drüber nachgedacht. Und was ich auf jeden Fall möchte, ist, ihm dieses Buch zu schicken. Also meine Mutter muss da auch hinfahren und dem dieses Buch schicken. Meine Mutter weiß ja, wo er wohnt, ich nicht. Und da möchte ich schon sicher gehen. Möchte schon sicher gehen, dass er das liest.
Okay, dann müsstest du ihn, entschuldige bitte, das ist jetzt keine Anleitung, bitte liebe Kinder nicht nachmachen, aber auch fesseln und ihm das Hörbuch möglicherweise auf die Ohren, weil nur das Buch nur zu haben.
Das macht nichts, das liegt dann da bei ihm. Er kann es da einfach die ganze Zeit drauf gucken, ist auch schön.
Ja?
Oder er schmeißt weg, das ist egal, aber das ist mir, gut. Das ist mir ein Anliegen. Aber ansonsten nichts weiter, was den angeht. Also ich, da möchte ich mich lieber auf das Elternteil konzentrieren, was die ganze Zeit für mich da war.
Wobei es am Anfang eigentlich ganz gut losging, ne? Die beiden ziehen zusammen, wünschen sich auch ein Kind, deine Mutter wird schwanger und du kommst trotz medizinischer Komplikationen, Nabelschnur um den Hals, das ist jetzt, kommt vor, du hattest sie dreimal um den Hals, das ist next level, wirst du aber gesund geboren, Gott sei Dank, und die ersten Jahre, das wird dir zumindest so gesagt und offenbar ist es auch so eine Erinnerung, ist das auch irgendwie ganz gut gelaufen? Ihr hattet gemeinsame Rituale und so und dann kommt plötzlich der große Knall und deine Mutter erwischt ihn häufiger dabei. Es gibt immer wieder Situationen, in denen sie merkt, sie kann ihm nicht vertrauen. Vor ihren Augen küsst er eine andere Frau und so weiter und so fort. Das muss man auch erstmal abfedern, ne, wenn man ein kleines Kind hat.
Also das kann ich alles nicht mehr, das weiß ich nicht mehr da. Das Erste, was ich eigentlich in Erinnerung habe, das sind so kleine Sachen, ja. Aber das Große, was mir immer in Erinnerung bleiben wird, ist dann erst wieder, wo er geht. Ja, die Situation, wo er geht. Und ich weiß dann von meiner Mutter, dass er eigentlich einfach so gegangen wäre, ohne mir was zu sagen. Aber meine Mutter ihn gezwungen hat, mir zu sagen, dass er jetzt geht. Und da
hast du das verstanden?
Damals nicht, nein. Obwohl meine Mutter jetzt sagen würde, wahrscheinlich schon, weil ich habe nämlich danach zu meiner Mutter gesagt, also meine Mama hat ganz doll geweint und ich habe mich dann bei ihr auf den Schoß gesetzt und habe gesagt, Mama, ist der Papa jetzt bei der Tante so und so? Mhm. Weil ich habe die beste Freundin von meiner Mutter Tante genannt. Und dann hat sie halt noch mehr geheult und hat halt gesagt, krass, ne, das habe ich damals schon als Kind mitgekriegt, dass es die sein muss, wo er jetzt hingeht. Das habe ich ja nicht gewusst, ja, aber ich habe es irgendwie gespürt.
Du hast recht, geben wir deiner Mutter etwas mehr Platz hier in diesem Gespräch, denn sie hat es spätestens von dem Moment an geschafft, diesen Dampfer irgendwie am Laufen zu halten,
richtig.
Auch wenn sie selbst mehr und mehr Abstriche in ihrem eigenen Leben, mit ihrem Körper, mit ihrer Psyche machen musste. Es war und es ist nach wie vor für alleinerziehende Menschen, man muss es gendern, weil es auch Männer gibt, aber das Verhältnis ist, glaube ich, 9:1, ne? Also neun Frauen zu im Verhältnis zu einem alleinerziehenden Vater. Es gibt noch die Formulierung getrennt erziehend, habe ich neulich erst gelernt, komischerweise. Das ist natürlich was anderes, das verstehe ich, ne? Also wenn man sagt, okay, wir haben uns das Sorgerecht geteilt und meist das Kind hier und meist es da. Aber in der Regel sprechen wir jetzt hier von alleinerziehenden Müttern. Deine Mutter war offenbar auch zu, ich weiß nicht, ist das Wort stolz richtig, um sich unterstützen zu lassen vom Staat oder was war das?
Ja, und stolz schon auch, aber wer uns hätte unterstützen können, wären natürlich meine Großeltern gewesen. Sie wusste, meine Großeltern haben auch nicht so viel Kohle, die sind auch am struggeln, deswegen hat sie da nichts gesagt.
Es geht auch nur um die Großeltern mütterlicherseits.
Ja, ne? auf jeden Fall. Also weil die Großeltern väterlicherseits, die haben sich auch nie wieder bei mir gemeldet. Ja? Da gibt es auch nochmal eine Szene in dem Buch, wo ich die Mutter von meinem Vater nochmal wiedersehe, die sich wirklich nach 18 Jahren getraut hat, sich nochmal bei mir blicken zu lassen, die ich dann aber natürlich weggeschickt habe. Was heißt natürlich, aber ich habe es getan.
Sie ist auf ein Konzert von dir gekommen. Genau. Du hast im Bus gesessen, der nach außen abgedunkelt, verspiegelt war, wenn man so will. Nicht verspiegelt, aber abgedunkelt. Und das ist schon echt ein dickes Ding. So nach dem, jetzt bist du, ne? Fame. Ja. Und dann auch noch in so einem sensiblen Moment aufzutauchen, wo du kurz vor einem Auftritt bist, wo man denkt, jetzt brauche ich eigentlich alle Kraft und Konzentration. Und dann
passiert
sowas.
Ich habe dann Mentormanager gefragt, ob er sie mal fragen kann, warum sie sich nie gemeldet hat. Und dann hat sie gesagt, ja, sie hat ja die Nummer nicht. Und so eine Sachen sind einfach, also da kann ich auch gar nicht mehr dazu sagen, dass einfach, das ist witzig und traurig gleichzeitig ist es, ne? Naja, und ja, meine Mutter war dann schon auch zu stolz, um irgendwie zum Jugendamt zu gehen und zu sagen, so, wir müssen jetzt hier mal was machen, weil ich schaff's irgendwie nicht. Ne? Sie hat halt gedacht, ich ziehe das jetzt durch. Wir wissen auch, dass ein enormer Druck, ein gesellschaftlicher Druck auf alleinerziehenden Müttern liegt. So, wie erziehen sie ihre Kinder?
Sie werden besonders beäugt, na klar.
Besonders. Und das war bei uns natürlich auch so, da guckt keiner auf den Mann und ist so, ja, warum ist der gegangen? Sondern man guckt so, schafft es die Mutter? Ist sie fähig dazu? Ach, die geht ja nur arbeiten. Warum geht die denn so viel arbeiten? Da ist ja das Kind ja ganz alleine. Ja, aber wir hatten keine andere Möglichkeit. Meine Mutter hatte 4 Jobs, weil es nicht anders ging. Mhm. Ja, weil da musste eine Wohnung abbezahlt werden. Weil er war ja, mein Vater war ja dann raus aus dem Ganzen. Und jetzt hatte sie die doppelte Belastung und konnte sich eigentlich an niemanden wenden. Und als sie sich dann mit einem Anwalt dann wirklich auch gekümmert hat, dass sie Geld von ihm bekommt, hat er das mit seiner Firma so gedreht, dass er die Firma überschrieben hat und dann auch wieder kein Geld hatte und leider auch wieder nicht zahlen konnte. Ne? Und so ging das jahrelang. Das ist ja ein wahnsinniger Kampf. Also viele alleinerziehende Mütter kennen das, wo die Väter irgendwie nicht zahlen wollen. Das ist nicht so, man geht vor Gericht und zack, im nächsten Monat hast du das Geld auf dem Konto.
Nein,
das ist leider nicht so.
Es ist auch, ich habe das bei einer Freundin beobachtet, da sind die Typen einfach erstmal gar nicht zu den Gerichtsterminen erschienen. Das ist schon mal scheißegal.
Genau.
Und dann
das können
ist
die
es
auch
so,
eine Weile so machen.
Das wollte ich gerade sagen. Und dann heißt es auch nicht, okay, dann wirst du auf irgendeine Art und Weise bestraft oder so. Nein, das ist so ein Spiel. Ne? Das ist so ein Spiel.
Und deswegen hatten wir über Jahre im Monat für Essen und Sonstiges 50 D-Mark zur Verfügung. Und das kann man, also ich kann mir das heute gar nicht mehr vorstellen, wie meine Mutter das damals gemanagt hat. Ja? Und jetzt weiß ich es natürlich, wie sie es gemanagt hat, nämlich indem sie nichts gegessen hat. Indem sie nichts gegessen hat und indem sie mich irgendwie am Ende des Monats ganz oft zur Nachbarin geschickt hat, die halt gesagt hat, klar, ich mache der Jennifer was zu essen, das ist überhaupt kein Problem. Meine Mutter war ja eh nicht zu Hause, als ich von der Schule kam, weil sie halt gearbeitet hat und am Wochenende hat sie auch gearbeitet. Und sie konnte uns zum Beispiel einmal im Jahr sogar, weil sie so sehr gespart hat und jede D-Mark nochmal umgedreht hat, einen Urlaub leisten. Also wir sind sogar einmal in Urlaub gefahren. Aber trotzdem gab es solche Sachen für mich nicht, wie ich konnte keinen Sport machen zum Beispiel, ja, irgendwo im Verein oder so. Ich hätte gerne ein Instrument gelernt, das war nicht
Klassenfahrten
drin.
Sind ja auch sowas, ne?
Ich konnte auch auf Klassenfahrten nicht mitfahren und das war damals auch noch nicht so, dass das aufgefangen wurde. Heute kenne ich das halt von vielen, dass dann gesagt werden kann, okay, da beantragen wir was oder alle legen zusammen, jederzeit ein Fünfer mehr und dann kannst du mitkommen. Ja. Nein, ich bin dann einfach nicht mitgefahren. So, das ist natürlich, also da wurde eine Lücke hinterlassen, die halt auch finanzieller Natur war, die man nicht vergessen darf. Die hatte wahnsinnig viele Auswirkungen jahrelang auf unsere Familie.
Lucy Electric hast du mitgebracht mit Mädchen. Ich habe den Song gar nicht gehört, ich habe nur gesehen, dass du ihn ausgesucht hast und dann bin ich ihn, glaube ich, 6 Stunden nicht losgeworden. Er ist durch meinen Kopf geballert wie eine Flipperkugel.
Ja.
Du hast jetzt geschrieben, erster Song auf Bühne.
Ja, ich war 9 Jahre alt, als ich den Song bei einer Mini-Playback-Show im All-Inclusive-Türkei-Urlaub 1996 mit meiner Mutter auf einer Bühne performt habe. Der erste Song, den ich jemals auf einer Bühne performt habe. Natürlich, ne? Nur
aber
die Lippen
Playback
bewegt,
dann.
Ne, Playback, aber trotzdem, ich war 9 Jahre alt, ich werde das nie vergessen, wie ich da in meinem kleinen Blümchenkleid rauskam und das gesungen habe. 2 Jahre vorher kam der Song raus. Ich habe mich einfach durch diesen Song selbstbewusst gefühlt und stark gefühlt und habe gedacht, durch Loose Electric einfach, dass ich alles werden kann, was ich möchte in meinem Leben. Und das nicht obwohl, sondern weil ich ein Mädchen bin.
hörbar@radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse. Sie können diese Sendung jederzeit als Podcast nachhören, aber vielleicht tun Sie das auch jetzt gerade. Zu Gast ist heute Jennifer Weist. Sie ist als Jen Ivar, als Solokünstlerin seit 2021 unterwegs und war vorher, und ist sie vielleicht noch, das ist das große Fragezeichen, muss ich eigentlich erst demnächst mal fragen, Sängerin der sehr erfolgreichen Band Jennifer Rostock. Schläft die Band? Ist sie eingefroren? Habt ihr euch verabschiedet?
Nein.
Muss nicht beantwortet werden? Oder?
Nee, wir haben damals immer gesagt, wir machen eine Pause und wir befinden uns gerade noch in der Pause.
Seit 2018.
Richtig.
Ja. Ihr könnt ja auch in 40 Jahren nochmal losstarten.
Wir können whenever. So, ne? Dieses Jahr mache ich erstmal jetzt noch mein zweites Soloalbum. Darauf konzentriere ich mich. Und deswegen, also da kann ich leider nicht mehr dazu sagen als das.
Nee, musst auch nicht. Man soll ja auch über ungelegte Eier noch gar nicht sprechen. Aber auch da bist du ja nicht abergläubisch. Du glaubst ja nicht an solche Sachen.
Nee,
was kommt, das kommt.
Ja.
Es gab ein Jugendhaus und vielleicht gibt es das auch noch.
Ich glaube, es gibt es noch, ja. Und aber es ist nicht mehr PDS geführt wie damals, aber ja.
Ja, das ist ja nicht so schlimm.
Nö.
Dort gab es immerhin Karaoke-Abende.
Mhm.
Und auf einem dieser Karaoke-Abende hast du auch gesungen.
Auf sehr vielen, ja. Mhm.
Ja, genau. Ich wollte jetzt natürlich auf sehr vielen hast du gesungen. Aber einmal ist es passiert und das wird dich wahrscheinlich gleichermaßen irritiert wie auch berührt haben, dass du gesehen hast, dass eine Zuschauerin weinen musste. Also
ja.
Das, und zwar dieses vor Rührung, vor Ergriffenheit wahrscheinlich.
Ja.
Das ist ja eine Art von Bestätigung, die
ja,
gar nicht zu steigern ist, oder?
Ja, das werde ich nie vergessen, auf jeden Fall. Ich habe da My Immortal gesungen von Evanescence.
Kannst du das ansingen?
I'm so tired of being here, suppressed by all my childish fears. Ich weiß nicht, ob es jemand kennt.
Danke, dass du das gemacht hast.
Ja, bin ich eingesungen, immer so und dann auch im Sitzen. Genau, und das war wirklich auch mit einem Auslöser, warum ich gedacht habe, ich möchte das Ganze weiter verfolgen. Weil ich glaube so, ja, meine Mutter natürlich hat vorher schon mal zu mir gesagt, oh, du hast eine schöne Stimme und so, aber es ist halt die Mutter. Das glaubt man halt damals nicht. Da denkt man so, ja, die hat auch zu meinen Zeichnungen gesagt, als ich 5 Jahre alt war, das sieht top aus. Deswegen war das für mich schon was Besonderes, dass da jemand aus dem Publikum erstens geweint hat und danach zu mir gekommen ist und gesagt hat, du musst das unbedingt weiterverfolgen, du bist eine Sängerin in meinen Augen.
Wäre das denn in deinem 10- oder 11- oder 12-jährigen Ich überhaupt eine Möglichkeit gewesen oder hattest du irgendwas anderes in deinem Kopf, was du werden wolltest?
Ja, ich hatte vieles und nichts im Kopf. Also ich habe viele Ideen gehabt, was ich hätte noch so machen können, aber wenn ich jetzt ehrlich bin, hätte ich nichts davon erreichen können durch meine schulische Leistung, die ich damals so erbracht habe. Also
naja,
ich habe mein Abi gemacht mit 2,7. Da wäre vieles davon nichts geworden. Ja, also
was hätte es zum Beispiel werden können?
Ich hätte zum Beispiel Tierärztin werden können.
Wie bist du denn in Berührung mit Tieren gekommen?
Gar nicht. Aber ich habe Tiere schon immer geliebt.
Ah, und dann bin ich, weiß ich, hatte so ein super Ticket für den Zoo und ich habe mir die Tiger angeguckt.
Nee. Aber ich sag mal so, ich bin ja zur Hälfte bei meinen Großeltern aufgewachsen und das war ja sehr
in
Sonneberg, genau. Und das ist ja sehr ländlich gewesen. Und da hatte ich jetzt natürlich viel mit Tieren zu tun und ich hatte auch Ja, guck. So immer mal Haustiere.
Na ja. Ja,
aber also, ich habe schon immer, also es war schon so, ich wusste, wenn ich dann ausziehe und nach Berlin gehe, dann hole ich mir einen Hund. Und ich liebe es, von Tieren umgeben zu sein. Und wenn ich es mir aussuchen könnte, dann hätte ich auch ganz, ganz viele Hunde zu Hause und Katzen und alles. Aber das ist mit meiner Arbeit halt nicht so möglich. Aber früher habe ich so gedacht, ja, ja, Tierärztin, das wäre was, denen so helfen ein bisschen. Ich dachte auch so, vielleicht ländlicher, ich könnte auch so große Tiere, weißt du, es gibt ja verschiedene Tierärzte, Kleintier und Großtier. Und da habe ich auch gedacht, ach, da könnte ich auch so einer Kuh würde ich auch helfen. Zum Beispiel so einem Pferd oder so. Ja. Aber wie gesagt, mit einem Durchschnitt von 2,7 schwierig, sage ich mal, schwierig. Deswegen war ich ganz froh, dass das Leben mir das jetzt so offeriert hat, dass ich Joe kennengelernt habe, dass er mich angesprochen hat und dann halt gesagt habe, ey, willst du bei uns vielleicht in der Schülerband singen, und ich dann halt eben so da reingerutscht bin.
Das muss, also war das zwischen 12 und 13 oder warst du da in einem anderen Alter?
Ja, 13 ungefähr 13. War ich, genau.
Denn das ist auch überhaupt eine sehr bemerkenswerte und wilde Phase in deinem Leben gewesen. Ja. Vielleicht skizzieren wir das grob ein bisschen nach dem nächsten Song, der da lautet, der da heißt. Das sind die Foo Fighters mit Avalon.
Das ist auch genau aus dieser
Kommt
Zeit.
Kommt das jetzt? Ah ja, das passt super.
Ja, das passt sehr. Das ist so mein erstes Phantom, habe ich ausgelebt mit den Foo Fighters. Ich glaube, 2011 bin ich Foo Fighters-Fan geworden. Nee, ist nicht wahr. 2011, das ist eine ganz andere Zahl. Nee, jetzt muss ich mal überlegen, wie alt war ich? Doch, ich muss so 13 gewesen sein. Da war ich nämlich mit meinem ersten Freund zusammen und da war ich dann auch auf ein paar Konzerten. Also ich bin aufgewachsen mit Rockmusik auf jeden Fall, mit Punk und Rockmusik, und habe die Foo Fighters geliebt, weil ich halt früher Nirvana-Fan war. Ja, davor, da war zwar Kurt Cobain schon tot, aber das war auch so eine Phase, wo das bei uns halt wieder so aufkam. Da hat man so Armee-Rucksäcke getragen und eben Nirvana gehört. Ich war ein ganz doller Nirvana-Fan, und dann haben die gerade angefangen, ja, mit den Foo Fighters. Mhm. Und da bin ich so reingerutscht und war dann halt wirklich auch so 7, 8 Jahre heftig Foo Fighters-Fan.
Jennifer Weist, heute längst nicht mehr 13. Wie alt bist du heute? Ich habe noch nicht durchgerechnet. 37?
Ja, genau.
37.
Fast 38, ja.
Gab es ein Lieblingsalter, würdest du sagen? Du hattest ein Lieblingsalter.
Gerade in dem Alter, wo ich bin, glaube ich jeweils.
Mhm. Gute Antwort.
Ja, ich würde nicht mehr zurückgehen wollen. Aber ich fand jedes Alter, in dem ich war, immer genau richtig und toll und habe mich die meiste Zeit ja wohlgefühlt, außer als Teenager, so wie alle. Da gehen wir, glaube ich, durch sehr viele Sachen durch. Der Körper verändert sich oder eben auch nicht so, wie man es gerne hätte. Kinder und Jugendliche sind da auch noch sehr fies, sage ich mal. Da kriegt man ja die ein oder anderen Spitznamen und so weiter. Ich war auch immer Giraffe wegen meinem langen Hals. Ich war BMW, Brett mit Warzen und so weiter. Ich glaube, das kennen viele. Aber ich glaube, als ich dann so, ich glaube, mit Mitte 20 hat das angefangen, dass ich mich so richtig wohlgefühlt habe in meinem Körper, und das hat sich bisher gehalten. Es ist natürlich immer noch so, dass ich nicht jeden Tag am Spiegel vorbeigehe und denke, Hallöchen. Aber ich glaube, dass ich im Allgemeinen sehr viel mehr akzeptieren kann, wer ich bin und wie ich aussehe, also innerlich und äußerlich.
Komisch, dass wir das überhaupt thematisieren, oder?
Ja, findest du?
Ja. Im Sinne von, dass wir überhaupt klar machen, dass wir unseren Körper einigermaßen akzeptieren jetzt. Also dass Menschen überhaupt auf die Idee kommen. Ne? Also ich weiß natürlich, es ist ein Riesending, und ich weiß auch, was dahinter steckt, und ich weiß auch, wie es sich entwickelt hat. Aber eigentlich, ich hätte jetzt verstehen können, wenn man sagt, okay, Mist, dass meine Beinmuskulatur nicht so ausgeprägt ist wie bei anderen, weil wenn der Säbelzahntiger kommt, kann ich nicht so schnell laufen. So, da kann ich noch verstehen, dass man sagt, ich bin wahnsinnig unzufrieden mit meiner
Geschwindigkeit. Aber wir leben halt nicht in einem luftleeren Raum.
Wir leben nicht im luftleeren Raum. Und man braucht wirklich 2 Minuten und muss ich mal Amseln angucken oder Kaninchen, Hunde oder meinetwegen sogar Giraffen. Die würden im Leben nicht auf die Idee kommen, zu sagen, mein Hals ist zu lang oder zu kurz oder meine Flügel sind zu...
Ja, aber denen wird auch nicht die ganze Zeit suggeriert, dass sie eben falsch sind durch die Medien, soziale Medien, alles, womit wir aufwachsen, sagt uns im Prinzip, dass wir nicht schön genug sind oder also entweder zu viel oder zu wenig. Irgendeins von beiden ist es ja immer. Und damit wachsen wir auf und das werden wir auch nicht los. Und daran, ich glaube, da muss man immer gegen ankämpfen, sein ganzes Leben lang. Mhm. Und irgendwann gibt es zwischendurch auch Situationen, da verlieren wir die Kämpfe. Mhm. Ja, ich habe zum Beispiel eine Brust-OP machen lassen, also ich habe mir die Brüste vergrößern lassen. Damals hätte ich gesagt, ja, das habe ich für mich gemacht, natürlich. Heute weiß ich, natürlich habe ich das nicht nur für mich gemacht, natürlich habe ich das auch unter gesellschaftlichem Druck gemacht. Natürlich ist das nicht der feministische Akt, aber nochmal, wir leben eben nicht in einem luftleeren Raum. Das ist leider so und ich glaube, das müssen wir akzeptieren und ich finde das auch okay. Ne? Man muss nicht immer die feministische Person in allem sein. Ich glaube, wenn wir das wollen würden, müssten wir eben in den Wald gehen und uns unter einen Stein legen oder so. Ne?
Ich finde diesen Bereich unglaublich interessant. Es gibt ja schon eine... Oder kann es eine Form des Sich-Betrachtens, des Sich-Begutachtens geben, die losgelöst ist von dem System, in dem wir leben?
Glaube ich nicht. Weil wir leben nun mal in einem patriarchalen System, in einem kapitalistischen System. Und das zwingt uns ja immer wieder Bilder auf, die ganze Zeit. Wie sollen wir uns davon loslösen, wenn sie uns immer wieder entgegengeschleudert werden? Deswegen sage ich, dann müssten wir im Wald unter einem Stein leben.
Aber unter diesem Schönheitsdiktat, Wahn, wie auch immer man das nennen will, unterm Strich, und das ist ja die ganz verkürzte Nummer, warum solche Systeme überhaupt funktionieren, schwächt es die Menschen. Und Menschen, die es schwächt, weil sie ständig an sich zweifeln, weil sie glauben, sie haben Defizite, weil sie sich klein fühlen, weil sie eher zurücktreten, sind viel leichter zu manipulieren. Das ist total klar. Das steht über allem. Aber das gab es ja auch schon vor Social Media. Das gab es ja
natürlich
auch in den 20er Jahren.
Ja,
das
durch Zeitungen, durch
Aber nicht nur durch
Werbung.
Zeitungen. Auch das gibt es ja auch in Lebensgemeinschaften, dass Menschen auf andere abschätzig gucken und sagen und sie auf ihre bestimmten Makel hinweisen. Oder
aber warum machen wir das? Weil wir gelernt haben, dass es Makel gibt.
Richtig. Wir haben es gelernt. Ja. Und wir geben es von Generation zu Generation weiter.
Ja.
Ne? Also
ja, aber auch weil Medien
die
nicht
Medien
aufhören,
befeuern
das zu
es
tun.
Natürlich. Ja. Ja, na klar, sie ernähren sich auch davon. Ja. Das ist total klar. Ich denke nur, dass sie nicht alleine schuld sind daran.
Nö, natürlich nicht, aber sie tragen einen erheblichen Teil dazu bei. Wie zu sehr vielen gesellschaftlichen Sachen. Ja, auch der Rechtsruck, der zum Beispiel gerade passiert, daran sind Medien nicht unerheblich schuld.
Mit Sicherheit.
Ja.
Mit Sicherheit.
Und sie tragen nicht nur einen kleinen Teil dazu bei. Das ist leider so. Das hat sich auch über die Zeit ein bisschen verändert. Deswegen glaube ich auch eben gerade die ganzen feministischen Themen, da müssen wir die Medien wirklich ganz harsch.
Nochmal will den Medien, was auch immer das bedeutet,
ja,
da gibt es ja auch, das ist ja auch so eine Range, wahnsinnig unseriöse Sachen und sehr, sehr, sehr seriöse Sachen, die ich immer hochhalten würde und die ganz wichtig sind. Nichtsdestotrotz, ich schaue jetzt einfach mal in verschiedene Religionen und sehe da, und da gehen wir wirklich ganz zurück, sehe da, dass auch da schon die Frauen diejenigen waren, die klein gehalten wurden und diejenigen waren, die ihre Reize verstecken mussten. Und zwar, weil es heißt, dass Männer nicht in der Lage sind, sich selbst zu kontrollieren. Ansonsten ergibt es für mich überhaupt keinen Sinn. Es ergibt keinen Sinn, dass eine Frau ihren Körper verhüllen soll. Dass von einer Frau nur Augen zu sehen sein sollen.
Außer sie möchte das.
Außer sie möchte es.
Ja.
Und außer sie sagt, ich bin ganz frei von diesem ganzen Druck. Kultureller,
und ich verstehe aber auch, also ich habe mit Religion auch gar nichts zu tun. Ja, also ich verstehe auch gar nicht, wenn man an Gott glaubt oder so oder irgendwas braucht, woran man sich festhält. Ja. Aber ich verstehe trotzdem, dass Leute nach etwas leben, was mal jemand irgendwo aufgeschrieben hat. Also ich verstehe das. Und ich finde auch okay, dass man sich an diese Regeln hält, wenn es da Regeln gibt, ja, oder ich nenne es jetzt einfach mal, eine gewisse Ordnung hält, die die Religion vorschreibt. Das ist für mich total in Ordnung.
Wenn es selbstbestimmt ist.
Wenn es selbstbestimmt ist.
Aber da sind wir wieder, da ist die Parallele zu diesem patriarchalen System.
Ja, absolut.
Inwieweit gibt es da eine Selbstbestimmung? Inwieweit kann man sagen, nee, sorry, ich habe es mir jetzt gerade anders überlegt.
Ja.
Habt ihr mich trotzdem noch lieb?
Ja.
So.
Ja, ja, klar. Ja, ist nur total, ist eine gute Diskussion.
Ja, ist
aber ich finde auch nicht, dass wir diese Diskussion führen sollten, ohne jemanden dabei zu haben, der einer bestimmten Religion angehört und dazu etwas sagen kann. Weißt du, weil ich finde, ganz oft sitzen in so Talkshows oder auch in Podcasts sitzen Leute und reden über eine Gruppe von Menschen, der sie nicht angehören.
Absolut, Stellvertreterdiskussion,
das brauchen
nicht
wir nicht.
Gut. Nee.
So, deswegen würde ich das hier an dieser Stelle beenden, weil ich finde, man muss da immer auch Leute fragen, die es betrifft.
Die ja dann aber auch wieder unterschiedlicher Meinung sein
können.
Genau,
aber uns steht das nicht zu.
Warum steht es uns nicht zu, dass wir uns ein Urteil darüber erlauben?
Ich kann ja falsch sein. Ich mache sowas generell nicht. Also ich finde, dass man immer Leute dazu hören sollte, die eine Expertise haben, die dieser bestimmten Gruppe angehören. Und wenn jemand hier wäre, dann würde ich mit demjenigen vielleicht auch darüber diskutieren können. Aber ich finde, es werden zu wenig Leute gehört. So oft sitzen in Talkshows Leute, die reden über Sachen, wollen bestimmen und irgendwelche Gesetze erlassen über Menschen, die sie selber nicht sind, Lebensrealitäten, die sie nicht leben. Und wir erfahren das immer wieder. Und das macht mich wütend. Mhm. Es macht mich wirklich so wütend, dass mittlerweile wirklich nur noch weiße Cis-Männer ohne Behinderung und Migrationshintergrund über alles bestimmen wollen, was nicht sie selber sind. Das ist wirklich, macht mich wirklich richtig sauer. Und deswegen möchte ich das selber nicht sein. Ich möchte dann lieber sagen, weißt du was, dann lad bitte das nächste Mal jemanden ein, der dieser Religion zugehört und sprich mit derjenigen oder mit demjenigen darüber. Das macht viel mehr Sinn. Mhm.
Hatten wir gerade, also wer möchte, das Thema haben wir gestreift. Wir sind an diesem Thema so ein bisschen lang gegangen. Cem Özdemir war da und Anissa Lucif. Also wer mag, kann sich diese Gespräche auch gerne nochmal als Podcast anhören. Und eigentlich, Fräulein, wollten wir über dein 13-jähriges Ich sprechen.
Ja, das stimmt.
Jetzt sind wir wieder vom Weg abgekommen. Dann holen wir das gleich nach.
Ja.
Und spielen jetzt erstmal Musik von, Tic-Tac-Toe.
Ja, das gehört auch noch gut in die Zeit, du.
Leck mich am ABC.
Ach toll, ich liebe die einfach so sehr. Ich finde, die müsste es heute noch geben. Ich würde es absolut abfeiern.
Radio 1. Hörbar Brust.
Jennifer Weist ist heute hier zu Gast. Sie kennen sie als Sängerin der Band Jennifer Rostock oder auch als Solosängerin Jen Iver. Sie hat ein Buch über ihr Leben geschrieben. Nackt. Sie nimmt in diesem Jahr ihr zweites Soloalbum auf. Ungelegtes Ei, sprechen wir jetzt noch nicht drüber. Wir springen zurück in dein Leben mit 13 Jahren. Das ist, wie du schon angedeutet hast, für viele Menschen und ihr Umfeld eine heikle Zeit, weil sich alles im Zweifel verändert und
man erste Erfahrungen ja auch sammelt, ne, mit dann dem gleichen oder anderen Geschlecht, je nachdem, und Partys und vielleicht anfängt Alkohol zu trinken, in meinem Fall halt auch Drogen zu nehmen. Und alles so ein bisschen anfängt und man alles so ein bisschen entdeckt und die Schule dann auch ganz gut schleifen lässt.
Ist es richtig zu sagen, dass du in der Zeit sehr selbstbewusst warst?
Nee, überhaupt nicht. Also ich hatte immer schon eine große Klappe auf jeden Fall. Mhm. Ich hatte immer eine große Klappe und ich war auch, hatte auch schon immer einen großen Gerechtigkeitssinn zum Beispiel. Ich habe in der Schule, wenn da jemand irgendwie gemobbt wurde oder auch vom Lehrer da irgendwas Falsches gesagt wurde, war ich auf jeden Fall die Erste, die da immer dabei war und gesagt hat, nee, so nicht. Aber ein großes Selbstbewusstsein hatte ich trotzdem nicht in Bezug auf mich und meinen Körper.
Mhm. Denn du schreibst in dem Buch auch ohne Schuldzuweisung, sondern das ist einfach, wir haben deine Mutter ein bisschen kennengelernt, sie hat irre viel gearbeitet, sie hat es selbst irgendwie ein bisschen in so eine Krise geraten, ist dann auch mal zur Kur gekommen, was ihr sehr gut getan hat, weil sie auch körperlich zwischendurch am Ende war. Ne?
Ja, sie ist magersüchtig geworden. Ja.
Du hast, und das ist die gute Nachricht, in der Zeit bei deinen Großeltern gelebt, die einen gastronomischen Betrieb hatten in Thüringen. Genau. Du beschreibst diese Zeit als sehr sorglos und sehr, sehr schön. Und kommst dann zurück und landest in der Pubertät, hast aber auch schon ja parallel angefangen zu singen, ne? in der Schülerband, was ja super ist. Zu Hause bekommst du alle erdenklichen Freiheiten. Aus einem vielleicht gut gemeint, aber auch aus einer vielleicht Überforderung oder Erschöpfung. Das heißt, mit 13 darfst du rauchen, darfst du trinken, darfst du feiern, hast du deinen Freund. Und weiß ich nicht, gibt es noch irgendeine Art von Grenze, die du akzeptierst?
Also ich hätte sie auch damals nicht akzeptiert. Es gab auch ganz viele Sachen, wo meine Mutter gesagt hat, nee, das machst du nicht. Oder als ich nach Hause kam, mein erstes Piercing. Ich hatte mir mein erstes Piercing von meiner besten Freundin auf dem Jugendhausklo mit einer Kanüle aus der Apotheke stechen lassen.
Und ins Lippenbändchen,
genau, da spürt man nichts. Deswegen haben wir das auch genommen. Ja, das hatte ich auch noch ganz lange. Und hat sie auch gesagt, nimm das raus. Und dann habe ich gesagt, nee. Was willst du machen? Und das ist halt auch so, was will sie machen? Das wusste ich halt damals schon so, was soll sie groß machen? Also sie könnte jetzt sagen, du hast Hausarrest, ne? Aber wie soll sie das verfolgen? Meine Mutter hat so viel gearbeitet, die war ja gar nicht zu Hause. Die ist manchmal vor mir aufgestanden, die ist nach mir nach Hause gekommen, die hat am Wochenende gearbeitet. Wie hätte sie denn kontrollieren sollen, dass ich zu Hause bleibe? Mir den Schlüssel wegnehmen, wäre ja gar nicht gegangen. Ich muss ja auch zur Schule. Also weißt du, wie ich meine? Es ist einfach so nicht möglich gewesen. Meine Mutter konnte gar nicht so viel kontrollieren, was ich mache und konnte es halt auch nicht durchsetzen. Wie hätte sie es durchsetzen sollen?
Was hätte passieren können? Es ist bei dir gut gegangen, aber es war nicht selbstverständlich, dass es gut geht. Ne? Also wenn man auf sein eigenes Leben zurückblickt, das kennt, glaube ich, jede und jeder. Da gibt es so Situationen, wenn ich mir überlege, meine Mutter hat mich mit meiner Freundin Sille, wir waren 15, wir haben gesagt, dass wir nach Italien fahren mit dem Zug, das war auch eigentlich der Plan. Dann haben wir uns gedacht, das Geld können wir doch vor Ort viel besser ausgeben und sind getrampt. Mhm. Und sind auch innerhalb Italiens getrampt. Ja. Und haben da wirklich grenzwertige Situationen erlebt, die immer gut ausgingen. Ja. Aber wirklich gerade mal so eben, und das habe ich damals gar nicht so geschnallt. Und das wird dir auch so gehen, das ist ja auch die große Angst von Eltern, wir haben beide keine Kinder, du und ich, aber das wird genau das sein, dass man sich selbst das eigene Leben nochmal so ein bisschen und denkt, oh Gott, ich kann sie nicht vor allem schützen, aber welches
Eltern
Risiko?
Können ja original gar nichts dagegen machen, so Kinder, Jugendliche, die machen einfach ihre Erfahrungen und ich glaube, da kann man nichts gegen tun und ich glaube, es gibt alles und alles kann aus allem entstehen, also wenn du aus einem behüteten Elternhaus kommst, kannst du total durchknallen und kannst später drogensüchtig werden und abrutschen und andersrum ist es eben genauso möglich, ne? Also so Charakter eines Menschen ist eben Zusammenspiel aus vererbt und dann eben erworbenen, ja, also mit wem hängst du ab und mit wem umgibst du dich und so. Und ganz oft haben da Eltern überhaupt keinen Einfluss darauf.
Und was ist es dann? Was würdest du sagen, was kann man in jungen Menschen, in Kindern säen, tja, damit sie sich im Zweifel instinktiv selbst retten in einer Zeit, in der sie möglicherweise noch gar nicht wissen, dass es irgendeine Art von Bedrohung darstellt.
Habe ich keine Ahnung, deswegen habe ich auch keine Kinder. Mm. Ich habe keine Kinder, weil ich das einfach, ich hätte zu viel Angst, meinen Kindern irgendwas mitzugeben, was dazu führt, dass die später kein gutes Leben haben, dass ich Generationstrauma weitergebe, dass ich meine Trauma weitergebe. Deswegen habe ich keine Kinder. Also diese Verantwortung ist mir einfach zu groß, für einen kleinen Menschen da zu sein und den irgendwie auf die Welt vorzubereiten, gerade auch jetzt, wie die Welt so ist. Deswegen habe ich keine Kinder. Ich kann dir das nicht beantworten. Mhm. Ich glaube nicht, dass es in irgendeiner Familie kein Thema gibt. Ich glaube, dass man immer später zurückguckt und sagt, na, das war falsch, hier hat meine Mutter das gemacht, hier hat mein Vater das gesagt und so weiter. Und das schleppt man dann immer mit sich rum. Also ich glaube, Eltern können es ganz oft nur falsch machen und müssen eben später immer irgendwas mit ihren Kindern aufarbeiten und sich hinsetzen und sagen, okay, ja, das ist falsch gelaufen. Eltern sind halt auch nur Menschen.
Ja. Robin, hast du mitgebracht With Every Heartbeat. Wofür steht dieses Lied? Für welche Zeit? Wir sind jetzt schon wahrscheinlich weiter in der Zukunft.
Wir sind ein bisschen weiter in der Zukunft, genau. Das ist meine dritte Beziehung, die ich hier in Berlin hatte. Eine sehr schlimme, toxische Beziehung. Ich bin Anfang 20, also ich glaube, ich habe ihn mit 19 kennengelernt und bin dann 2 oder 3 Jahre später schon wieder aus der Beziehung raus, zum Glück. Denn in dieser Beziehung habe ich viel psychische Gewalt erlebt, auch körperliche Gewalt erlebt. Es war eine der toxische Beziehung. Ich würde den als narzisstischen Mann beschreiben, mich sehr viel betrogen, Gaslighting betrieben, Sachen zu Hause zerstört, von mir sehr viel kaputt gemacht, betrogen, belogen, da hat alles stattgefunden. Und trotzdem habe ich durch diesen Mann so einen kleinen Zugang gefunden zu offenen Beziehungen, / Polyamorie. Ich habe mich schon immer nicht so, also wir lernen ja irgendwie, dass die monogame Zweierbeziehung so die einzig erstrebenswerte Form des Zusammenlebens ist, wenn wir aufwachsen. Ne? Wir sollen alle danach streben, mit einem Menschen zusammen zu sein und dann irgendwie ein Haus mit dem zusammen zu haben und ein Kind zu bekommen und zu heiraten und so. Das soll ja von uns allen irgendwie so das Ding sein, was wir wollen. Und wir setzen uns ganz oft gar nicht damit auseinander, ob es wirklich das ist, was wir wollen oder ob es was gesellschaftlich Auferlegtes ist. Und ich habe mich auch nie damit auseinandergesetzt, bis ich in diese Beziehung gegangen bin und habe erst in der Beziehung realisiert, was ich in meinen Beziehungen davor eben getan habe, dass ich nämlich nur in Beziehungen gegangen bin, weil ich dachte, ich muss in Beziehungen sein, weil man das so macht, habe mich aber nie darin wohlgefühlt und wollte auch immer in Beziehungen, obwohl ich den Menschen, mit dem ich zusammen war, geliebt habe, immer was mit anderen machen. Mit anderen ausgehen, mit anderen knutschen, mit anderen auch in Beziehungen sein. Und ich dachte immer, ich bin falsch. Und dann habe ich diesen Mann kennengelernt und der wollte sofort mit mir eine offene Beziehung haben. Wir haben da damals Regeln festgesetzt und es ist alles schief gegangen. Es war eine ganz, ganz schlimme Beziehung. Aber was ich daraus mitgenommen habe, ist, dass es nicht der passende Mann war, aber die passende Beziehungsform. Interessant.
Du hast Joe vorhin schon erwähnt. Das ist jemand, den du eigentlich aus dem Kindergarten schon kennst. Eure Wege haben sich, wenn man das so von oben sehen würde, haben die sich mit Sicherheit 400 Milliarden Mal überkreuzt. Und er war derjenige, der dich damals nach einem Stadtfest, glaube ich, angesprochen hat. Hast du da, war das auch Karaoke?
Genau, da habe ich auch Karaoke gesungen, genau. Natalie Imbruglia, Torn.
Oh, ja. Das ist aber schwierig.
Ja, findest du?
Ja.
Finde ich gar nicht.
Wie geht das nochmal?
I'm a lot of faith, this is how I feel. I'm cold and I ashamed, lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. Oh. You're a little late. I'm already torn.
Schön, wunderschön.
Ich muss immer singen hier die ganze Zeit. Ja. Ich bin so vorbereitet, nicht eingesungen, gar nichts. Ja.
Okay. Und ich weiß, dass es Sängerinnen und Sänger normalerweise hassen.
Also, dass gut, ich singe. Ich Sängerinnen singe, das
hassen
Problem.
Diesen Trick. Ja, danke, dass du es trotzdem machst. So, er war super, also es waren wahrscheinlich ganz viele Leute total geflasht und beseelt und hypnotisiert, aber er hat das einzig Richtige gemacht. Er hat dich angesprochen, er hat dich in diese Schulband geholt, du warst dann Sängerin dieser Schulband, ja. Und ihr habt euch dann aber auch selbstständig gemacht sozusagen nach einiger Zeit.
Wir haben uns davon abgespalten, ja genau, Joe hat irgendwann zu mir gesagt, er hat Songs, die er selber geschrieben hat, man muss da auch dazu sagen, 13. Zu diesem Zeitpunkt.
Ja, Wahnsinn.
Es ist wirklich krass. Also ich weiß nicht, wer da zu Hause Leute kennt, die mit 13 angefangen haben, eigene Songs zu schreiben. Und
wahrscheinlich
dann noch
war Prince
Englisch.
So ein Typ.
Und dann auch noch auf Englisch. Ja. Ne? Das muss man halt auch mal sagen. Nicht in unserer Muttersprache. Ja. Wir haben ja nicht sofort auf Deutsch geschrieben, sondern Joe hat auf Englisch geschrieben. Und dazu muss man auch noch sagen, er hat nicht nur geschrieben, sondern er hat sich auch mit Aufnahmeprogrammen beschäftigt. Mhm. Und wir haben dann in seinem Zimmer ja ein ganzes Album produziert. Aerials hieß das dann, hießen wir als Duo quasi. Und er hat wirklich in seinem 4x5 Meter Zimmer, hat er irgendwie ein 2x2 Meter Studio mit MDF-Platten und Eierkartons irgendwie reingebaut mit seinem Papa zusammen. Und dann haben wir da in diesem Studio aufgenommen und Joe war auch noch Produzent. Und da gab es damals auch nicht irgendwelche YouTube-Tutorials. Mm. Ne? Das gab es einfach noch nicht. Wir hatten gerade Internet, also es gab gerade so Internet. Und er hat sich alles damals selber drauf geschafft und wir haben ein Album produziert. Und ich war 14 und er war 13.
Joe ist der deutsche Prinz.
Ja, oder?
Wahrscheinlich.
Ja, so.
Ihr habt euch dann, ihr seid zusammengeblieben im Sinne des Musikmachens, ja. Und Habt euch dann auch vorgenommen, zusammen aus Mecklenburg-Vorpommern raus nach Berlin? Also Berlin war sowieso für dich, glaube ich, war gesetzt, ne?
Nö, es war eher so, dass wir durch ein Musikförderungsprogramm in Mecklenburg-Vorpommern haben wir es geschafft, an so einem Konzert teilzunehmen, wo Leute im Publikum, Musikschaffende im Publikum waren, die mal geguckt haben, ist da irgendwie Potenzial bei den Leuten dabei? Und da haben wir dann jemanden kennengelernt, der dann quasi so ein bisschen unseren Weg begleitet hat und uns ein paar Türen in der Musikindustrie geöffnet hat. Gleichzeitig aber auch wirklich sehr ambivalenter Charakter, würde ich nett ausdrücken.
Würde ich auch. Das Wort nett ist, würde ich jetzt, na? Ja. Du hast von diesem Menschen auch geschrieben. Das eine ist natürlich deine, also Hut ab, dass du sagst, ich verstehe, der hat uns irgendwie so ein bisschen auf die Gleise gesetzt. Andererseits hat er auch darüber schreibst du in dem Buch, hat er auch seine Position, das war ein klassischer MeToo-Fall. Also er hat ja angeboten, in seiner Firma zu arbeiten, in seinem Büro zu arbeiten, einen schriftlichen Kram zu machen. Er hat sich dir auf unangenehme Weise genähert. Er hat dich körperlich auch, ja, bedrängt. Das kann man schon so sagen.
Er war übergriffig,
richtig. Ja. Und interessant, das von außen dann auch zu sehen, ne? Dass man so, natürlich denke ich als Leserin, lauf, weg, geh da raus. Natürlich verstehe ich auch, dass du weißt, Joe und ich, wir fangen jetzt gerade an, der Typ kennt 1000 Leute, er kann uns eben auch Kontakte machen. Das klingt so, als würde man sagen, na guck mal, dann kann es ja so schlimm nicht sein, dann ist das ja ganz schön berechnend, das ist ja das, was du wolltest.
Ja, ich glaube, also man darf die Betroffenen die Schuld geben. Das ist schon mal das Erste. Opfern von sexualisierter Gewalt, von sexualisierten Übergriffen gibt man nie die Schuld. Ja. Und dazu muss man jetzt sagen, ich bin 19 gewesen, als wir da hingekommen sind, und er ist über 40 gewesen, ja, dieser Mann. Und der hatte Macht. Ja, das ist ein Machtgefälle, was da entsteht, nicht nur durch das Alter und die Erfahrung, sondern auch durch Kontakte, die er hat. Er wollte uns MusikerInnen vorstellen, er wollte uns Verlagsbosse, Plattenfirmenbosse vorstellen. Und ich hatte Angst davor, was passiert, wenn ich gegen ihn vorgehe, beziehungsweise wenn ich etwas sage, weil gegen ihn vorgehen, also wenn ich damit zur Polizei gegangen wäre, das hätte ja niemanden interessiert. Das weiß ich, also das ist ja heute noch so, dass das niemanden interessiert. Sogar wenn da mehr passiert ist, interessiert es niemanden. Das sind trotzdem ja auch nicht nur Sachen gewesen, die zwischen uns im Geheimen, zwischen vier Augen passiert sind, ja, wo es niemand sieht, sondern es gibt auch öffentlich. Der hat auch zum Beispiel, als wir in Clubs waren oder so, hat er mich auch geküsst und sowas. Also das ist auch alles passiert, das können auch Leute bezeugen und so weiter. Also es ist nicht nur, da wart ihr alleine, dann sagst du das einfach nur so, ja. Ich hatte Angst, was passieren wird, wenn ich das anspreche. Und ich hatte Angst, dass ich, wenn ich das anspreche, Joe und mir komplett den Weg verbaue in die Musikszene. Machtmissbrauch gibt es nicht erst seit Rammstein und Row Zero. Machtmissbrauch gibt es seit Ewigkeiten, geht auch nicht nur aus von KünstlerInnen und Bands, sondern von EntscheidungsträgerInnen. Und ja.
Mir geht es nur darum, dass jetzt jemand von außen kommen kann und sagen kann, ja, aber dann geh. Dann geh doch. Das hat dich ja niemand gezwungen zu bleiben.
Nee, das stimmt. Das hat mich auch niemand gezwungen, aber dann hätte ich halt meine Karriere an den Nagel hängen können. Weil dann sagt er einmal, er hat Kontakte, die sind, das ist Macht, ja. Dann sagt er einmal zu jemandem, die brauchst du hier nicht mehr. Die brauchst du nicht mehr einladen. Nee, die brauchen wir nicht. Die hat ja gesagt das und das und es stimmt ja nicht. Und dann sagt er das einmal und dann bist du raus. Und so schnell kannst du gar nicht gucken, wäre ich wieder in Zinnowitz gewesen. Und dann wäre ich heute keine Sängerin.
Glaub mir bitte, dass ich diese Position hier, die ich jetzt einnehme, nicht mag.
Ja, klar.
Ja, weil ich höre, wie Menschen sagen.
Natürlich.
Ja, aber dann kann man doch sagen, dass diese ganze MeToo, worüber regt ihr euch auf? Dann ist es im Grunde ein Austausch verschiedener Währungen. Der Mann im Bademantel oder einfach im Chefzimmer sagt, komm, fass doch hier mal an oder lass mich doch mal mit deiner Zunge zwischen deine Zähne oder ist doch schön mit der Hand hier und du wirst dafür weitergelassen. Das sind ja die Argumente. Das ist ja das, was von außen, was Leute immer wieder anbringen, um zu sagen, Naja gut, aber die Frauen haben ja, wissen ja auch, wie sie an ihr Ziel kommen. Vielleicht ist das ja gar nicht so schlimm, wenn sie dann sagen, ja gut, dann werden mir Türen geöffnet, ich kriege einen neuen Vertrag und der hatte mal zwei Abende seinen Spaß. Das ist ja das, was viele, ne, wo sie sagen, ja, aber dann, wenn du das nicht willst, dann lass dich nicht auf den Deal ein, dann geh.
Es gab keinen Deal. Der Deal, den ich hatte, war, hey, kommt doch her, ich finde, du hast Talent und dann können wir daran arbeiten. Der Deal war ja nicht, hätte der uns angesprochen und gesagt, hey, pass auf, es ist so, Jennifer, ich würde gerne mit dir knutschen und würde gerne irgendwie so ein bisschen mit dir rumfummeln und dafür stelle ich euch ein bisschen oder helfe euch in die Musikszene einzutreten, aber diesen Deal gab es davor, es gibt doch keinen Deal. So, und ich, dieser Deal, den wäre ich nie eingegangen. Also hätte das jemand vorher zu mir gesagt, dann hätte ich ja gesagt, ach so, ja, nee, das ist übrigens Machtmissbrauch, das ist sexualisierte Gewalt, das ist strafbar. Da müssen wir doch gar nichts, da, weißt du, da gibt's keine Diskussion. Also,
nein, aber ich meine nur, und dann sagen Leute, gut, aber dann geh.
Ja, ja, genau, aber wo hätte ich hingehen sollen? Ja, also es gab ja nur ihn. Ich hätte ja niemals irgendjemandem sagen können, was passiert ist. Ich kannte nur ihn.
Genau, du kanntest nur ihn.
Ich kannte niemanden, muss man sich ja vorstellen. Ich bin 19, also das ist auch noch ein Alter, wo man viele Sachen einfach auch noch nicht versteht, wo man denkt, dass man sehr viele Sachen verstanden hat, aber wo man einfach viele Sachen gar nicht versteht. Und ich habe das damals auch überhaupt noch nicht verstanden, was hier überhaupt passiert. Mhm. Ich dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Warum küsst der mich jetzt? Warum fasst er mir zwischen die Beine und sagt, ich mach dich zum Star. Und deswegen habe ich ganz oft geschwiegen und als ich dann was gesagt habe und gesagt habe, pass auf, bis hierhin und nicht weiter, weil ich dann dachte, okay, ich kann das nicht so weitermachen. Dann hat er probiert, Joe und mich gegeneinander auszuspielen. Dann hat er anderen Leuten gesagt, sie sollen nicht mehr mit uns zusammenarbeiten und so weiter. Und wären wir da an einem anderen Punkt gewesen, dann wären wir jetzt nicht, dann gibt's uns nicht.
Gott sei Dank gibt es euch. Das Ganze hat, das kann man verkürzen, wer es detaillierter haben will, der möge sich dein Buch kaufen. Ja. Nackt. Mein Leben zwischen den Zeilen.
Richtig.
Du bist auch vorne nackt drauf. Man muss dazu sagen, dass du sowieso deinen Körper liebst, dass du die FKK-Kultur liebst, dass du dich gerne zeigst. Ja. Das Interessante ist, also du bist so zwischen...
Passiert jetzt auch, ist immer witzig, wenn du das jetzt nach diesem Thema rausbringst, weißt du, weil ja viele denken so, dann, naja, das passt ja jetzt auch nicht zusammen. Sie ist ja so freizügig und auch auf der Bühne, wie sie sich gibt und dann fässt sie sich irgendwie an die Brüste und fässt sich in Schritt und so weiter. Genau das ist es halt, dass dann viele denken irgendwie, aha, naja, da muss sie sich ja nicht so haben.
Gut, dann dadurch, dass das eine für mich mit dem anderen so gar nichts zu tun hat, habe ich gar nicht gemerkt, dass das ein unglücklicher Übergang sein könnte, denn natürlich hat es was mit Selbstermächtigung zu tun. Das ist ein ganz wichtiges Wort. Wenn du als Frau sagst, ich mach das, egal ob du sagst, ich schlaf mit dem, weil er mich weiterbringt, wenn du das so entscheidest, ist es völlig okay.
Ja, ja, genau.
Er soll nicht glauben, dass die nächste Frau das genauso macht. Er muss sie schon fragen. Also so, ich will damit nur sagen, alle Facetten sind da.
Auf jeden Fall.
Wenn eine Frau sagt, so will ich es.
Ja, ne?
Und dann kann sie sich ein paar Jahre später immer noch ärgern, weil sie die Situation falsch eingeschätzt hat und es so nicht nochmal machen würde. Aber so, also wenn das heißt, wenn sie nicht erpresst wird, emotional oder physisch oder psychisch oder wie auch immer.
Richtig.
Aber wenn du nackt auf der Bühne herumspringst oder über Masturbation sprichst oder schreibst oder so, dann ist das deine Entscheidung, das zu tun. Und es gibt niemandem das Recht, sich dir oder anderen Menschen, die das tun, unangemessen zu nähern.
Nee, und ich habe nur diese Position eingenommen, weißt du, weil du meintest gerade, ich nehme diese Position ein von diesen Menschen.
Ja.
Und genau das ist nämlich sowas, was dann auch Menschen sagen würden, ach so, naja, aber die ist ja total freizügig. Mhm. Ah ja, kein Wunder und so. Ne? Wenn sie sich so anzieht, nach dem Motto, wenn sie den so einen kurzen Rock anhat, dann muss sie sich auch nicht wundern. Ne?
Und das kommt aber auch nach wie vor von Frauen. Das
darf auch man nicht. Natürlich.
Das ist wirklich immer wieder so ein, wie so ein Katapult. Und du hast vorhin einen Satz gesagt, den ich sehr schön fand, dann verliert man auch mal Kämpfe.
Mhm.
Und ich glaube, das müssen wir uns immer wieder, wer auch immer wir sind, das sind ja nicht nur...
wir reden hier auch nicht nur über Frauen und Männer, wir reden über non-binäre Transpersonen, alles was, also ne, aus natürlich reden wir jetzt immer aus, weil wir Frauen sind, über unsere Frauensicht, aber es gibt so viele marginalisierte Menschengruppen, die mehrfach marginalisiert sind, weil sie Transfrauen sind und auch noch schwarz sind, zum Beispiel Migrationshintergrund haben, Kopftuchtrang und so weiter, die sehr viel viele Formen der Unterdrückung erleben und für die wir auch einstehen müssen als die, die Privilegien haben, weil wir eben weiße Cis-Frauen ohne Behinderung und ohne Migrationshintergrund sind.
Wir müssen kleine und große Gespräche immer wieder angehen, auch wenn es uns nervt, manchmal langweilt, manchmal überfordert. Mhm. Es ist, auch wenn wir diese, das fand ich so gut, auch wenn wir diese kleinen Kämpfe manchmal verlieren, dann müssen wir weitergehen, weil jetzt loslassen geht nicht. Nicht nee. In dieser Zeit.
Nee, und ich finde auch, wir müssen in Kontakt bleiben mit den Menschen. Das finde ich halt total wichtig. Deswegen, also mit Menschen, die zum Beispiel AfD wählen, mit Menschen, die Feminismus überflüssig finden. Und das sind eben nicht nur Männer. Das sind Frauen, das sind auch non-binäre Personen. Es gibt auch schwarze Menschen, die AfD wählen, Menschen mit Migrationshintergrund, die AfD wählen. Und es ist total wichtig, dann nicht immer dieses Schwarz-Weiß-Denken zu haben und dieses Abschreiben, Leute abstempeln zu haben. Wir müssen auf jeden Fall in den Dialog gehen, aber eben auch wissen, wohin wir unsere Energie schieben und welche Kämpfe eben verloren sind, wie du sagst, ja, und wo wir aber noch denken, hier wäre noch was zu holen. Und da müssen wir unsere Energie auf jeden Fall reinschieben.
Ich würde zum Beispiel, bevor wir jetzt den nächsten Song spielen, nicht sagen, dass ich bestimmte Themen nicht mehr oder mit bestimmten Menschen nicht mehr sprechen würde, weil diese Kämpfe verloren sind. Ich meine, dass man einfach zwischendurch immer wieder, glaube ich, Rückschläge erlebt. Bei dem Gefühl, bestimmte Sachen anzubringen und du spürst, du stößt auf, auch jetzt gerade, jetzt in dieser Sekunde wird es einige Leute geben, die es hören und sagen, jetzt ist auch gut,
das war's,
jetzt ist auch wirklich, danke, jetzt, ey, man muss es jetzt auch nicht, kann mir jetzt nicht mal, wie, so, erzähl doch mal eine lustige Geschichte.
Ja, genau.
Ich verstehe das. Ich will auch lustige Geschichten hören.
Ja.
Und ich finde, lustige Geschichten sind übrigens super, ja?
Ja.
Wir hören jetzt Pink, Raise Your Glass.
Oh.
Willst du dazu was sagen?
Ja, das ist so ein Song, den verbinde ich ganz, ganz doll mit Jennifer Rostock, und zwar haben wir irgendwann angefangen, nicht mehr in Deutschland aufzunehmen und zu produzieren, sondern waren für 3 Alben in Amerika. Und unser erster Amerika-Aufenthalt mit unserem Produzenten Chris Badami, das war, glaube ich, 2011, ja, genau, 2011. Und da waren wir 3 Monate dort, waren viel in New York, New Jersey, so hin und her gependelt. Und diese 3 Monate, das war natürlich eine wahnsinnig tolle Zeit, die wir da erlebt haben, weil wir haben natürlich nicht nur aufgenommen im Studio, wir waren dann den Wochenenden natürlich in New York und waren da irgendwie unterwegs und haben alle Partys mitgenommen und haben viele Leute kennengelernt, und da haben wir immer Raise Your Glass gehört, ja.
Sie kennen doch Martin Wuttke, großartiger Schauspieler. Ich hatte mich so gefreut, als er zusagte, dass er in die Hörbar kommt. Sie können sich dieses Gespräch als Podcast noch anhören, zum Beispiel über die ARD Audiothek, und finden dort auch Danger Dan oder Anja Reschke, Lorenz Marold, Annette Benjamin, Mascha Kurella, Kat Menschik, Annette Humpe, Charlie Hübner, René Polesch, Merit Becker, Karin Mioska und viele tolle Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner mehr. Und apropos, heute ist Jennifer Weist hier zu Gast. Sie ist Sängerin, Moderatorin, Unternehmerin, Autorin. Sie ist Jennifer Weist ist alles. Und sie ist zum Beispiel auch Jen Iver. Aber bevor sie das ist, müssen wir noch ganz kurz die, oder sollten wir vielleicht kurz die Jennifer Rostock-Geschichte zumindest dahingehend skizzieren. Gegründet 2007, 2008 habt ihr, was war das? War das schon der Bundesvision Song Contest?
Ja.
2009 gab es den ersten Dokumentarfilm, oder gab es einen Dokumentarfilm über euch. Und dann, man kann richtig sehen, wie so eine kleine Rampe.
Ja.
Ne, wie das so losging. Ihr wart zum Schluss wahnsinnig professionelle Band, die losging so im Geiste des Punk vielleicht, feiern, ihr habt euch in eure Verträge reinschreiben lassen, dass die Band auf der Bühne machen darf, was sie will.
Genau.
Und das habt ihr auch.
Das haben wir.
Ihr habt tierisch getrunken, ihr habt gefeiert, ihr habt, es gab, glaube ich, auch mal irgendwelche Ordnungshüter, moralische Ordnungshüter, die quasi vor euren Konzerten warnten. Ihr wurdet mal bei einer Radiostation eine Weile nicht gespielt, weil es hieß, ihr würdet Alkoholkonsum verherrlichen oder sowas in der Art. Also ihr habt es richtig krachen lassen. Mhm. Und dann, auch das kann man gut beobachten wahrscheinlich, in so einem 10-Jahres-Zyklus, wie es aus so einem Provisorium dann doch, wie sich dann so Strukturen einstellen und wie dann so eine Infrastruktur ist.
Ja.
Und wahrscheinlich ist es so in der Mitte, kann ich mir vorstellen, die beste Zeit, weil man da noch ein bisschen was hat von dem Chaotischen und Improvisierten, aber schon das Professionelle sich da so mischt und man so denkt, ich muss jetzt nicht mehr jeden Scheiß selbst machen, ich muss jetzt nicht mehr gucken, ob dieses Kabel noch da ist, das macht jetzt jemand für mich. Ja, und dann, wie lange?
Für mich ist es wieder genauso, wie wenn du mich fragst, was war das beste Alter? Ich fand genau in der Zeit, wo wir immer waren, war es genau richtig für Jennifer Rostock. Und zwar die schönste Zeit. Also wirklich, ich hatte immer eine gute Zeit dort. Und das am Anfang, dieses ganz Unbeschwerte war ganz, ganz toll. Und das hat uns auch ausgemacht. Und deswegen sind die Leute auch zu uns gekommen. Und dann auch später, wo es ein bisschen professioneller wurde, war auch schön. Dann hatte man auf einmal In-Ears, man konnte sich gut hören. Es war auch eine super Zeit.
Hey.
Man hat sich nicht immer überschrien. Und so, das war auch ganz toll.
Nightliner.
Und also dann immer, konnte man Nightliner fahren. Man hatte irgendwie TechnikerInnen, die mitgefahren sind, die haben auf einmal aufgebaut. Das war auch schön, musste man nicht mehr aufbauen und so. Und dann später war es auch ganz toll. Man hatte auf einmal Pyrotechnik und es gab auf einmal eine Show, die war so festgelegt. Und man konnte sich darauf verlassen. Es war auf einmal was man so, woran
was,
man sich festhalten konnte.
Das ist was
konnte.
Gutes
toll.
Und was Schlechtes aber auch
toll.
Wahrscheinlich.
Nee, ich fand es nie schlecht. Also egal, wirklich jede Zeit, die wir da hatten, war fantastisch. Und ich bin so unfassbar dankbar dafür, dass wir das genau so machen konnten.
Okay.
Und mir tut es leid um jeden Musiker, um jede Musikerin, um jede Band, die das übersprungen haben. Dieses vor 11 Leuten spielen, vor 50 Leuten spielen, sich wirklich Leute erspielen müssen, in ganz kleinen Clubs spielen, sich hocharbeiten und alles mal beschnuppern und alles mal erfühlen können. Weil das hat ganz, ganz viel gebracht für eine Persönlichkeitsentwicklung, für eine Entwicklung als Musikerin. Und wenn man das überspringt, es ist nicht das Gleiche.
Ich hätte jetzt gedacht, dass dieses Professionelle und Feste dich eher eingeengt hätte.
Nein, das war ganz toll. Es war für jede Zeit das Richtige.
Gut, dann ist der Moment da, dass ihr wisst, die Ticketpreise werden, also die Hallen werden größer, mehr Nachfrage.
Ja.
Das bedeutet, die Ticketpreise müssen ein bisschen erhöht werden. Das wiederum bedeutet natürlich auch, dass die Shows ein bisschen, vielleicht ein bisschen länger, dass man weiß, die Leute erwarten jetzt auch was fürs Geld und sollen auch was fürs Geld kriegen, ne?
Ja.
Und das ist
das
natürlich
haben sie schon
dann,
immer.
Glaube ich. Und das ist dann natürlich möglicherweise, auch da will ich dir jetzt gar keinen Gedanken in den Mund legen, aber sicherlich auch hier und da ein etwas größerer Druck, könnte ich mir vorstellen. Zumindest nicht mehr so ganz dieses Laissez-faire.
Ja.
Wie auch immer, ihr habt euch nicht gestritten, ihr habt, oder jedenfalls ist das nicht der Grund, warum ihr gesagt habt, das war's, sondern da war dann auch vielleicht so ein Punkt und so beginnt dein Buch interessanterweise, es beginnt sozusagen mit dem letzten Konzert.
Richtig.
Und man merkt, dass da noch eine Energie zwischen euch ist, dass ihr euch mögt, dass ihr euch wichtig seid und viel bedeutet, aber jetzt ist erstmal gut, jetzt ist erstmal Pause und man guckt, jeder Einzelne will gucken, wo er lang geht. Du hattest diesen Wunsch nach Solo-Karriere, so ein doofes Wort, Karriere, aber Solo-Weg, ne?
Ja.
Schon relativ lange, schon 10 Jahre vorher und hast es jetzt verwirklicht als Jan Iver. Es gibt einen letzten Song, oder weiß ich nicht, ob es der letzte Song ist, aber Hengsten.
Ja.
Beschreib doch deine Performance in diesem Lied mal selbst, denn sie ist, wie ich finde, der Aufgalopp zu dem, was Jan Iver jetzt ist. Eine Solokünstlerin, kraftvoll. Wir hören gleich auch ein Lied, das diese Kraft und auch ein bisschen was von so einer Wut schon in sich trägt. Aber ich glaube, es wäre glücklicher, wenn du es mit deinen Worten beschreibst.
Ja, Hengstin war, es stimmt, ich sehe das auch so ein bisschen als Auftakt. Da haben auch viele mal schon gesagt, die Hengstin, also ich bin die Hengstin. Da haben viele gesagt, die Hengstin wollte kuscheln, jetzt fängt sie zu streiten an. Ne? Ist ja der Auftakt dann auch, das war ein Zitat aus dem ersten Song, den ich mit Jan Iver rausgebracht habe. Und ja, das stimmt, Hengstin hat für mich da auch so einen Grundstock gebildet. Der Titel kam auch von mir, der Inhalt kam von mir und hätte auch ein Solo-Song sein können. Ich habe den jetzt auch nochmal in einer anderen Version als Jan Iver rausgebracht sogar. Und ich glaube, dass es da auch sehr viel kritische Stimmen gab zu diesem Song beziehungsweise zu dem Inhalt oder auch zu dem Video gab es ja sehr viele kritische Stimmen.
Kannst du kurz beschreiben?
Stimmen.
Also würdest du das kurz in deinen Worten beschreiben?
Ja, es gab viele Ebenen in diesem Song. Ich war mal wieder nackt in dem Song, aber nicht um des Nacktseins willen. Das mache ich nicht, sondern es steckt immer was dahinter. Wir haben eine Szene zum Beispiel drinne, die mit einer besonderen Optik gefilmt ist, so dass es ein verzerrtes Selbstbild von einem zeigen soll, dass man halt immer sich anders sieht als andere es tun. Mhm. Ne? Also wenn ich auf dich drauf gucke, sehe ich einfach nur eine wahnsinnig hübsche Frau und du würdest, glaube ich, ganz andere Sachen sehen manchmal, wenn du in den Spiegel guckst und hättest ganz viel an dir rumzumäkeln. Das ist immer so Außenwahrnehmung, Innenwahrnehmung, dass es halt einfach eine andere ist und dass wir ganz oft so ein bisschen auf uns gucken sollten, wie es andere Menschen tun, die diese Makel gar nicht sehen, diese vermeintlichen, die wir haben. Dann gibt es natürlich eine Szene, wo mein Kopf auf ein Pferd montiert wurde, quasi ich als Hengstin verbildlicht. Und wir haben auch damals eine Kampagne gemacht daraus, wo Frauen dran teilgenommen haben in männerdominierten Berufen. Darum ging es auch eben inhaltlich um
die tauchen
Gender
da auch
Pay Gap
auf in dem
Beispiel.
In dem Video, genau.
Die tauchen
es gibt
in dem
Tänzerinnen
Video auf.
Und es gibt diese Frauen, die kurz auftauchen als Gesichter und so.
Genau.
Wie so eine kleine Hommage an weibliche Vertreter dieser ganz bestimmten Metiers. Ne?
Wirklich ganz viele verschiedene Branchen dabei, weil ja viele Branchen einfach männerdominiert sind. Und dann haben wir eben Frauen gesucht, die genau in diesen Branchen sind und die standen dann quasi mit ihrem Namen eben auch dafür. Aber ja, es ist total witzig, weil, was ist witzig, es ist erwartbar eigentlich gewesen, dass dieser Song natürlich sehr, sehr viele Themen anspricht. Feministische Themen, Gleichberechtigung, Artikel 218a damals noch, Gender Pay Gap und so weiter, sexualisierte Gewalt. Es wird sehr viel angesprochen und worüber haben die Medien dann nachher wieder nur berichtet?
Nackt.
Genau, nackt, sie ist nackt, 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 nackt. Warum ist sie nackt? Weil sie will nackt sein, sie will immer nackt sein, da ist sie schon wieder nackt. Und das ist immer das Verrückte schon gewesen, das zieht sich auch irgendwie so durch, dass Leute immer gedacht haben, naja, sie will einfach nur nackt sein und die Wahrheit ist, dass ich immer mit meiner Nacktheit ein bestimmtes Thema unterstützen wollte, habe aber gelernt, dass man, glaube ich, manchmal, wenn man etwas sagen möchte, sich darüber Gedanken machen sollte, ob etwas, was man dann tut, auf dem Weg den Menschen, der das verstehen sollte, davon ablenkt. Und das, ich glaube, dass Nacktheit sehr oft eben ablenkt von diesen Themen und dass wir vielleicht, wenn ich nicht nackt gewesen wäre, im Video über andere Sachen geredet hätten, über den Inhalt des Videos. Es gibt aber auch Themen, für die ich dankbar bin, die angestoßen wurden. Ich trage zum Beispiel Braids in dem Video. Das würde ich heute nicht mehr machen. Ich habe mich damals mit dem kulturellen Hintergrund nicht beschäftigt und habe nicht darüber gelesen oder nichts darüber gewusst, für was es steht und was es kulturell bedeutet. Und für diese Diskussion bin ich zum Beispiel sehr, sehr dankbar.
Wir hören jetzt Angry Women.
Ja.
Von deinem Solo-Projekt und hören danach, ob man dich auch, wann man dich in Konzerten möglicherweise sehen kann. Aber erstmal wird es so eine Mischung geben aus einer Lesung und einer.
Das ist die erste Tour, ja, genau.
Cool.
Das müssen wir jetzt gleich alles nochmal aufdröseln, aber erstmal hören wir den Song.
Erstmal hören wir den Song.
Men doing really terrible things and women sitting silently whilst like one tear like slowly falls. And I'm like, oh no, 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 no. We get mad and angry.
Da standest du mit gepackten Koffern an der Tür. Du hast mich verlassen, warst nie wieder da. Ich war gerade fünf von dir, eindeutig scheißegal.
Jennifer Weist ist heute hier zu Gast. Sie ist, / war, die Sängerin von Jennifer Rostock. Und eben gerade haben wir Angry Women gehört als Jen Iver. Dieses Projekt Jen Iver, ein erstes Album gibt es, ein zweites ist in der Mache.
Ist im Prinzip fertig. Übrigens rauskommt es am 10.10. diesen Jahres.
Okay, Oktober. Es gibt jetzt aber auch noch parallel dazu ein Buch, Nackt, mein Leben zwischen den Zeilen. Ich habe es vorhin schon erwähnt.
Das ist eigentlich nicht parallel dazu, sondern ich muss sagen, dieses Buch heißt Nackt, so wie mein erstes Album, Nackt. Und sollte eigentlich auch zusammen mit diesem Album rauskommen. Aber dann gab es wie immer einige Struggles. Mein alter Verlag wollte das Buch, so wie es jetzt ist, nicht rausbringen, weil sie Angst hatten vor juristischen Konsequenzen, weil ich da natürlich Themen aufmache in diesem Buch, die rechtliche Konsequenzen haben könnten. Es geht um Persönlichkeitsrechte. Wir haben über Machtmissbrauch zum Beispiel vorhin gesprochen. Wir haben nicht darüber gesprochen, aber es geht auch um sexualisierte Gewalt.
Du bist
gegen
als
Kinder.
Mädchen vergewaltigt worden.
Genau, das ist richtig. Und darüber spreche ich viel in diesem Buch. Und weil das eben mein Verlag so nicht rausbringen wollte, musste ich mir einen neuen Verlag suchen. Alles hat ein bisschen länger gedauert. Und deswegen kommt jetzt erst mein Buch raus. Aber ich freue mich sehr, dass es jetzt soweit ist, weil das es hat sehr viel Arbeit gekostet. Und ich
kann mir vorstellen, dass es Arbeit gekostet auf der einen Seite. Das wird ein Buch wahrscheinlich immer Arbeit kosten. Ja. Aber was du da gemacht hast, ist wirklich, wir lernen uns ja heute gerade erst kennen, aber ich habe das Gefühl, dass du da wirklich in deinen Eingeweiden, dass du hast dich nicht geschont und du schonst auch Leserinnen und Leser nicht dahingehend, dass da nichts beschönigt wird. Nee. Also du hast es hinbekommen, dass ich ahne oder weiß, dass Jennifer Rostock-Fans dieses Buch lesen können, weil die Band eine große Rolle spielt, gerade im ersten Teil des Buches. Also das bedienst du, das gibst du so und dann gehst du irgendwann und du erklärst auch, warum du das tust, einen Schritt zurück und dann gehst du noch einen weiteren Schritt zurück. Ja. Und du erklärst, was passiert, wie Erinnerungen hochgekommen sind. Das ist alles sehr ergreifend und das ist auch das, wo ich am Anfang sagte, das Buch, einerseits reizt es, es nicht aus der Hand zu legen, es weiter zu lesen. Andererseits muss man bestimmte Dinge auch erstmal irgendwie so ein bisschen sacken lassen. Ne?
Und das war bei mir auch so. Also es ist, natürlich hat das Buch bei mir Wunden aufgerissen. Und ich musste zurück zu diesen Orten und Geschehnissen, wo alles passiert ist, mit meinem Kopf und mit meinem Herzen. Und das hat mich sehr viel Kraft gekostet. Und das hat mich psychisch und auch körperlich an meine Grenzen gebracht.
Glaube ich.
Und dann hat es aber auch wieder neue Wunden aufgerissen, nämlich wenn man das alles runterschreibt und dann sein Buch anfängt durchzulesen und zu begreifen, dass sexualisierte Gewalt sich wie ein roter Faden durch mein Leben zieht und einfach nie aufgehört hat, da zu sein. Und es so viele Erlebnisse gibt in meinem Leben, die sich zu einem Knäuel verwursten und einfach die da bleiben, die werden niemals weggehen. Und das ist was, das habe ich nicht realisiert, bis ich dieses Buch geschrieben habe. Mir war gar nicht klar, wie viele Sachen ich in meinem Leben erlebt habe, wie viele schmerzhafte, teils traumatische Sachen ich in meinem Leben erlebt habe, die sich alle um ein und dasselbe Thema handeln.
Und ich fürchte, dass es einige Leute gibt, die jetzt sagen, ja, und ich weiß,
und
wovon
ich
du
auch.
Sprichst.
Und ich,
und ich auch.
Auch.
Und ich auch. Und ich auch. Richtig. Und ich auch. Und ich auch. Also das ist...
Es gibt keine Frau, mit
nein.
der ich befreundet bin, die ich kenne, die das noch nicht erlebt
geht
hat.
Geht mir... Also Vergewaltigung hat nicht jedes Mädchen und nicht jede Frau, Gott
es
sei Dank,
aber auch
erlebt.
Um
aber es geht auch um... Genau. Und
es geht
das,
um eine Form von Gewalt. Ne?
Und das ist wirklich so, wenn manchmal so die Statistiken rauskommen und dann heißt es so,
jede dritte Frau
oder jede fünfte oder so. Und ich denke so,
nee.
Nein.
Es ist jede dritte Frau statistisch gesehen. Ich glaube jedoch, dass man viele Sachen eben nicht realisiert.
Nein,
bis zu einem
nicht.
Bestimmten Zeitpunkt. Und ich wurde vergewaltigt, da war ich 5 oder 6 Jahre alt und ich habe das nicht realisiert, bis ich 14 war.
Bis dir ein Mädchen davon erzählt hat, was
dass
ihr selbst
auch
passiert ist.
Wurde.
Die Eltern mussten, also die Familie ist daraufhin weggezogen, also weil man dem Täter mehr geglaubt hat
Richtig.
Als dem Mädchen. Also
Richtig.
Auch das muss man sich mal.
Die war 8 Jahre alt und wurde zusammen mit ihrer Freundin von dem Nachbarn vergewaltigt. Und weil die Freundin dann unter diesem Druck zusammengebrochen ist und nicht mehr aussagen wollte, stand sie dann alleine da. Die Zeitung aus der Region, wo sie herkommt, hat darüber berichtet von einem Mädchen, das ein Mann einfach zu Unrecht beschuldigt und alle wussten, wer sie ist. Man hat mit dem Finger auf sie gezeigt in der Schule und sie musste umziehen. Die haben das Haus verlassen, das in dritter Generation da, das sie hatten. Sie sind irgendwie 900 Kilometer weiter weggezogen, weil sie das nicht mehr ausgehalten haben.
Das sind so Sachen, die man gar nicht aushält, wenn man darüber nachdenkt.
Das ist unfassbar.
Es ist an diesem Punkt leider so, dass unsere Zeit um ist.
Ja.
Ich danke dir für dieses außergewöhnlich offene, sehr, sehr, sehr persönliche Gespräch.
Dir.
Vielen Dank.
Hab mich sehr wohl gefühlt bei dir.
Danke. Und das Buch können Sie jederzeit kaufen. Es kommt am 13. Mai. Wir verlosen 3 Bücher und Sie können es gewinnen, wenn Sie die folgende Frage richtig beantworten. Wie heißen diese Wege, die ins Wasser führen? Ja, klingt jetzt ein bisschen komisch, ist aber eigentlich ganz einfach. Also wenn Sie sich jetzt einfach so eine Ostseeinsel mal vorstellen, da gibt es einige davon. Und um es noch einfacher zu machen, es gibt einen Song. Jen Iver hat einen Song, du hast einen Song danach benannt.
Richtig, auf meinem ersten Album Nackt.
Richtig. Und schreiben Sie...
Der persönlichste Song auch auf meinem Album und sehr tiefgehender Song. Deswegen, ja, einfach mal draufschauen, ne?
Draufschauen und schicken Sie die Lösung an hörbar@radio1.de. Schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail-Adresse in die Nachricht. Und für alle anderen, die jetzt nicht das Glück haben, dieses Buch zu gewinnen, es heißt Nackt, mein Leben zwischen den Zeilen und ist bei... und erscheint im Rowohlt Verlag. So, wir gehen raus mit Denial is a River. Doechii.
Wahnsinnskünstlerin.
Toll.
Sie ist so stark, wirklich unfassbar. Also was die abgefeuert hat von eigentlich einem Mixtape, ja, was die auch wieder, diese Kunst, die da zusammenfließt, ja, also visuell, was die macht, wie sie sich als Künstlerin gibt, die ganzen Plattformen, die sie bedient hat, auch vorher bei YouTube zum Beispiel, wie sie die Songs geschrieben hat und so weiter. Man weiß noch, 5 Jahre vorher hat sie ihren Job gekündigt und war so, oh Gott, was mache ich jetzt und so weiter. Ja, jetzt Emmy gewonnen, einfach unfassbare Künstlerin, total tolle Songs, ich liebe sie, yes.
Vielen herzlichen Dank, das war's. Tschüss.
Tschüss.
Hey. I thought it was all over.
What's up, Doechii?
Hey, girl.
You know, it's been a little minute since you and I...
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.